bin, also ich erzähle gerade, letzten Samstag vor einer Woche waren wir an einer Hochzeit und bin am Tisch mit Leuten in meinem Alter. Und wir haben ein bisschen erzählt, wir haben plötzlich das Thema Bilanz gekommen. Es ist eher in Richtung Beruf gegangen. Genau, hey, wo stehen wir jetzt? Wir haben jetzt schon 20, 30 Jahre Berufserfahrung hinter uns. Wir haben aber noch 20 oder mehr, je nachdem, wie es mit der Rente dann aussieht. Lassen wir uns überraschen, aber 20 Jahre plus minus werden noch anstehen. So Halbzeit, mehr oder weniger, oder ein bisschen drüber. Und was machen wir? Wie sieht das aus? Wie soll das Bilanz ziehen? Und das war sehr spannend, weil jeder etwas erzählt hat. Ja, das könnte noch, das könnte noch. Und das ist spannend gefunden. Und denke, mal, das ist ein gutes Thema, weil es ein gutes Einleitungsthema von heute, wenn wir Bilanz ziehen. Bevor wir Bilanz ziehen, möchte ich auch mit dem Startvers lesen von einem Kapitel, das wir heute fokussieren. Wir fokussieren 1. Mose, also Genesis, Kapitel 35. Und zuallererst sagt Gott zu Jakob, und Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Bleib dort und baue mir einen Altar. Denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst. Wenn man es so liest, könnte man meinen, ja gut, das ist einfach so eine typische Interaktion. Gott beruft Jakob zu sich, an den heiligen Ort. So weit, so klar. Das ist eben nicht so. Es ist nicht einfach so, dass Gott es einfach out of the blue macht. Er hat einen klaren Plan. Gott beruft Jakob dort hin, weil er Bilanz ziehen will und weil der Jakob Bilanz ziehen soll über sein Leben. Über seine Umstände. Und die sind alles andere als einfach. Die sind alles andere, als wie man sich vielleicht vorstellt, dass er ein Stammvater von Israel ist. Einer der drei Grossen. Abraham, Isaac, Jakob. Und der Spurgeon nimmt ein recht scharfes Wort ganz am Anfang. Er kann scharf reden, kann sehr ermutigend, sehr liebevoll reden, aber kann auch sehr scharf reden. Er hat beides im Repertoire. Und er sagt dann so, dass sogar die schlimmsten Heiden, der Geruch von der zerrütteten Familiensituation von Jakob geschmückt haben. Er hat dann gesagt, wenden oder enden. Genau, also der Spurgeon geht sehr hart ins Gericht über die Familienbilanz. Und wieso, wenn wir jetzt kurz anschauen, im ersten Teil, wenn wir jetzt kurz einen Rückblick machen, was sind da für Familienstrukturen, was ist da die Bilanz von seiner Geschichte? Man muss aber auch sagen, dass Jakob gewisse Sachen selber sich entschieden hat und in ein blödes Fahrwasser gekommen ist und manchmal auch in Situationen hineingekommen ist, wo er nichts dafür kann, wo ungesund war. Und zwar hat es damit angefangen, er war ja ein Zwilling, zusammen mit dem Esau, dem älteren Bruder. Die waren sehr unterschiedlich. Jakob war sehr häuslich, eher ein Feiner, der Esau eher ein Wilder, ein Jäger. Und der Vater hat den Esau bevorzugt, die Mutter hat Jakob bevorzugt. Und das ist per se schon ungesund in dem Sinn, wenn man natürlich so ein Lieblingskind hat und das mega pusht und so und das andere holt dann nicht. Da gibt es wie ein Gefälle innerhalb der Familie. Also sehr, sehr schade. Also von Anfang an ist da ein Widerstreit, wo man gar nicht hätte müssen sein. Dann die bekannteste von Jakob ist sicher auch für all die gerne Linsen haben. Er hat seinem Bruder Esau für das Linsengericht Erstgeburtsrecht abgeluchst. Und es wirkt ja fast wie eine Komödie. Man macht sich ja fast ein bisschen lustig. Ja, für das Linsengericht, meine Güte, das konnte nicht mehr rausholen. Aber es war ja nicht so die Zeit vom Big Mac und alles und Tartar und alles, sondern es war einfachere Küche. Das Linsengericht war etwas Gutes. Also ich hätte gerne Linsen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr gerne Linsen? Ja. Come on. Ja, super, oder? Was wollt ihr noch mehr? Vergessen Sie Tartar? Nein, das Tartar ist schon mega fein. Aber der Big Mac, das... Anyway, auf jeden Fall, es wirkt wie eine Komödie und gleich ist es ein Beschiss. Also, manchmal lachen wir über so Sachen und sagen, ja, schon und so. Und klar, dumm gelaufen, der ist auch hungrig und so und alles. Ist doch ein Snickers. Hat es halt noch nicht gegeben. Dummerweise für ihn. Aber schlussendlich war es nichts anderes als ein Beschiss gewesen. Und der Esau hat gewusst, das Erstgeburtsrecht, das ist nicht eine Lappalie. Der Erstgeborene, das ist halt damals knallhart, der Erstgeborene, das ist, dort fängt es an. Das Gäuskannenprinzip. Je weiter es runtergeht, desto weniger wird es in dem Sinn. Der Erste kommt alles über, es läuft über ihn. Auf das war man stolz, auf das war man dankbar. Und das haben wir nicht einfach hergegeben. Er gibt es aber ab für das Linsengericht. Jakob war sicher smarter, so viel kann man schon sagen. Der hat sich sehr vom Temperament leiten lassen, da nicht zu seinem Besten. So viel kann man sagen. Während das noch ein Schulbubenstreich war, ist das Zweite definitiv nicht so. Weil Jakob hat erst die erste Hälfte gehabt. Es ist ein paar Jahre vergangen, der Isaac war schon sehr alt, es steht, er war schon greis, also wirklich alt. Und es hat noch das Segen gefehlt, der Erstgeburtssegen. Und also das Erstgeburtsrecht ist noch nicht, hat noch nicht gelangt, er hat noch das Zweite gebraucht, erst dann ist es komplett. Und er hat gewusst, oder der Beck hat gewusst, die Mutter, hey, du musst den Segen bekommen. Es langt nicht, nur die erste Hälfte. Und da hat dann Jakob sich zuerst gewehrt, muss man ihm positiv erachten, dass er zuerst gesagt hat, hey, ich kann nicht mich anstelle vom Esau, dem Vater, gegenüberstellen, der merkt, dass ich das bin, ich bin so anders als er. Aber Rebekka hat da insistiert und gesagt, nein, nein, ich habe da einen Plan. Also er hat es vielleicht nicht gemacht aus eigenem Antrieb. Er hat vielleicht gedacht, nein, damit können wir nicht durch. Aber Rebekka hat gesagt, ich will das unbedingt. Und hat dann gesagt, wir legen das Fell um den Arm. Und wenn es dann anlangt, merkt er dann, dass es nicht die glatte Haut ist, die Jakob scheinbar hatte. Sondern eben die inner wullige Ding von Pelz vom Esau. Und sie haben sich da reingeschickt und das ist aufgegangen. Er hat den Segen bekommen. Und dann noch eine kleine Kammermerkung. Mir ist einmal, ich hatte die Geschichte zwar gekannt, aber wieder gemerkt, hey, wenn mir jemand segnet, dann hat das Kraft. Es ist noch spannend, der Esau ist ein Betrogener und er kommt ja dann zum Isaac und sagt, hey, ich bin betrogen worden, aber sprich mir jetzt das Segen, ich bin jetzt ja da und ich bin ja der Ältere und sprich mir das Segen. Und Isaac sagt, ich kann nicht mehr aussprechen, ich habe das Segen ausgesprochen. Also es ist noch krass, oder? Er hat eine Patrone und die ist jetzt an Jakob gegangen, wo gemeint hat, er ist der Esau, oder? Und eigentlich ist er fast der Isaacs wahre Opfer, er kann ja nichts dafür, er ist dann wirklich hinter das Licht geführt worden von diesen beiden, oder? Aber was ich stark gefunden habe, und das ist das einzige stark am Ganzen, ist, dass der Wert von dem Segen ist mega stark und dass wir auch nicht das Gefühl haben, wenn wir einen Segen sprechen, wenn wir Kämpfler segnen, wenn wir Babys einsegnen, wenn wir die Leute segnen und verabschieden, dann ist das nicht einfach so ein bisschen nice to have. Wir richten schöne Worte anrichten. Es hat eine Kraft. Also eine tiefe, geistliche, persönliche, seelische Kraft. Und das ist etwas mega Starkes. Und das ist mir persönlich wieder eingefahren. In dem ganzen Wirrwarr von Emotionen und von Ungesundem habe ich das wieder für mich entdeckt und sehr stark gefunden. Wie gesagt, der Esau war fuchsteufelswild. So musste Jakob flüchten und alles hinter sich lassen. Das war seine Konsequenz davon, logischerweise. Jetzt aber, Jakob, der immer wieder austrickst hat, ist nachher selber austrickst worden. Von seinem Schwiegervater. Genau, spannend, oder? Und auf jeden Fall hat er ja sich in die Treue verliebt, in die jüngste Tochter. Aber der hat nicht die jüngste geben, sondern hat gedacht, ich tue mir der Hochzeitsnacht die ältere Tochter unterjubeln. Und so am nächsten Morgen hat er gemerkt, dass es nicht ganz stimmig ist. Und hat dann gesagt, okay, dann schaff doch nochmal 7 Jahre. Er hat für die Real 7 Jahre geschafft. Und jetzt schaffst du halt für die Leo nochmal 7 Jahre. Du darfst beide haben in dem Sinn. Und wieder ist es ungesund. Ich meine, man könnte sagen, okay, du hast getrickst, jetzt bist du austrickst worden. Völlig verständlich, völlig logisch, auch verdient, auf eine Art. Das Problem war nur, dass durch das Buff wieder seinen Anfang genommen hat. Er hatte eine Frau, die er geliebt hat, eine Frau, die er eigentlich nicht geliebt hat, aber er musste sie auch heiraten. Und das ist nachher weitergegangen. Ich meine, dass natürlich dann die ganze Kinderthematik dran, er hat dann lange auch kein Kind bekommen, dann ist man eifersüchtig geworden, die haben sich gegeneinander gefüppelt. Und das ist, die ganze Familie war immer wieder ein Zeug von A bis Z. Er hat dann auch noch, jede Frau hat dann auch noch eine Nebenfrau gehabt, also eine Nebenfrau, auch jemand, der ihm geholfen hat. Damals, zur patriarchischen Zeit, haben wir mit denen je nachdem auch Kinder gehabt. Jakob hat mit all denen Kinder gehabt. Also vier Frauen hat er gehabt, 2 Hauptfrauen, 2 Nebenfrauen. Mit diesen 4 Frauen hat er insgesamt die 12 Kinder gehabt, die er gehabt hat. Und dann ist dann... 13 Kind mit der Dina. Und auf jeden Fall war das ganze Puff, wenn er einfach nur die Rahel hatte. Seine grosse Liebe, sie hat er gehabt. Klar, die Amme ist eine andere Geschichte. Oder? Aber wenn man davon ausgeht, von romantisch, einfach die Rahel und sonst nichts, wäre das höchstwahrscheinlich anders geworden. Aber eben, das waren mehrere Frauen, die haben untereinander auch konkurrenziert und gegen sie geföppelt. Man hatte Kinder gehabt und die Kinder hatten, sind gesegnet gewesen, weil wer ein Kind gehabt hat, ist gesegnet gewesen. Ganz klar. Und Jakob hat das zugelassen. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie verächtlich auf die Reuer geschaut hat. Im Gegenteil, er hat sie ja geliebt. Aber er hat so vieles zugelassen, in den Kindern nachher auch, was da alles gegangen ist. Er hat es zugelassen. Und er hätte es nicht zulassen. Er war der Verantwortliche, er war der Patriarch, er war der Stammvater. Wenn er das gesagt hat, sind sie dort. Wenn er da gesagt hat, sind sie dort. Er hat es zugelassen, er hat es nicht mehr mögen, nicht mehr können, wissen es nicht. Auf jeden Fall hat er das laufen lassen. Und es ist schon noch spannend, dass wir. Dass ja nicht nur das der Punkt ist, sondern andere Versäumnisse, die sich dann eingeschlichen haben. Wir lesen dann nachher, dass er in Sichem war, in einer Stadt. Aber er hatte den Auftrag, Zelt zu haben und Nomaden zu sein. Und noch nicht sich fest niederlassen. Aber sie hatten Hütten in Sichem. Und klar, es ist nicht gerade ein Palast oder so, wahrscheinlich ist etwas eher Einfaches. Und vielleicht hat er gesagt, es ist so ein Kompromiss, so eine Zwischenlösung. Aber in Sichem, wenn wir am Schluss dann noch hören, dort ist nicht Gutes passiert, im Gegenteil. Er war eigentlich am falschen Ort. Darüber hinaus war auch, dass es in der Familie auch Götzen angebetet worden sind, sogenannte Teraphime. Habt ihr das Wort schon mal gehört, Teraphim? Wisst ihr, was ein Teraphim ist? Nein, ich habe das eingeblendet. Teraphime sind ein Bild oder eine transportable Figur von einem semitischen Familiengott, also einem Nomadengott. Und einige von der Familie haben das ganz bewusst auch angebetet. Und man nimmt an, dass es vor allem auch bei der Rahelexe ist. Und menschlich kann man es ja insofern nachvollziehen, dass die Rahel unbedingt schwanger werden wollte und sie ist einfach nicht schwanger geworden. Sie hat betet, gar nicht aus, nehme ich an. Es schlägt nicht ein. Du denkst, hey, weißt du was, ich tue noch, auch noch zusätzlich zu Jahwe, tue ich noch die anderen Götter anbeten. Vielleicht hilft das im Zusammenarbeit. Ich kann mir menschlich aus ihrer Verzweiflung, sie war ja verzweifelt, das ist keine Frage, ich kann mir das menschlich nachvollziehen. Und gleich ist es natürlich verkehrt, das wissen wir, natürlich irgendwelche Götter anbeten, dass es etwas kommt. Und der Jakob hat das gewusst und er hat das zugelassen. Und da ist, wie gesagt, er hat nicht die Verantwortung genommen, die man als Stammvater, die er als Oberhaupt, als Geistliches, wo er war, nicht eingenommen hat. Und dann ist es gipfelt leider wirklich in einem negativen Showdown. Dann ist Dina, seine einzige Tochter, ist dann in Sichem gsi, in dieser Stadt, wo sie eigentlich gar nicht hätte sein sollen. Ein Mann hat gefallen, sehr gefallen, er hat sie dann vergewaltigt. Genau, schrecklich. Auf jeden Fall hat er sich aber gleichzeitig auch noch sie verliebt und hat sie dann unbedingt wollen. Was Dina dann nicht will, ob sie mit dem einverstanden war oder überhaupt nicht, wissen wir nicht, weil es geht nicht um sie. Es ist dann die Frau an einem anderen Werk, leider in dieser Zeit natürlich. Auf jeden Fall ist die Geschichte zu den Brüdern von Dina und die sind natürlich fuchsteufelswild, völlig verständlich. Ihre Reaktion aber war wirklich heftig. Sie haben für Vergewaltigung Todesstrafe. Der, der sie gewaltigt hat, musste sterben, das ist ganz klar. Das ist zu damaliger Zeit Praxis. Kann man irgendwo durch einen Nachvollzieher eine böse Tat gemacht. Also kommt er dran, aber sie haben das anders gemacht. Sie haben dann ganz kühl gesagt, eiskalt eigentlich, hey, du willst mit unserer Tochter heiraten? Ja, wieso nicht? Werdet doch auch zu Israeliten, also beschneidet euch beschneiden und dann feiern wir zusammen ein Fest. Sie haben sich beschnitten, das ganze Dorf dort, die ganze Sippe dort hat sich beschnitten. Sie sind dann geschwächt gewesen durch die Beschneidung. Und dann sind die Brüder gekommen und haben das alles niedergemäht. Alles umgebracht, von jedem Nagelfest ist. Heftig. Die Familie vom Stammvater Jakob. Und auf jeden Fall, das ist die Situation. Das ist der Moment, wo Gott sagt, hey, jetzt ist die Zeit für die Bilanz. Jetzt ist fertig lustig. Es kann so nicht weitergehen. Und eigentlich ist es einmal wieder schön, dass die Bibel da nichts ausspart. Dass sie wirklich die Abgründe, und ich kann sie nicht anders nennen, ein Stück weit die Abgründe von einer christlichen Familie. Und klar ist es gut gemeint. Klar hat es damals Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das betrifft nicht nur den, der es gemacht hat, sondern auch die ganze Sippschaft. Das haben wir sich so schon erklären. Es waren andere Zeiten. Es waren rauchere Zeiten. Es waren gnadenlosere Zeiten. Das hätten andere auch so gemacht. Das sind sie nicht alleinarstellig bösartig. Und gleichwohl mit heutigen Augen wirkt es einfach nur heftig. Aber es ist allerhöchste Zeit geworden, dass etwas sich ändert. Und darum lese ich das nochmal und jetzt ganz bewusst als ersten Schritt. Und Gott sprach zu Jakob, mache dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Bleib dort und baue mir einen Altar. denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als der Fluch vor deinem Bruder Esau warst. Wir kennen diese Situation, also ich denke es nicht mit Mord und Totschlag, aber dass man merkt, wir haben uns völlig verrennt. Wir haben uns völlig vergaloppiert. Es geht so nicht weiter. Und das Wichtigste ist, dass man wirklich einsieht und sagt, hey, wir müssen aus dem raus. Wir müssen vielleicht auch aus dieser Sünde raus oder aus dem Lebensstil, aus dem Ungesunden. Oder wir müssen da wie einen Cut machen. Und Jakob macht den ersten Schritt. Er geht weg von dem Sichem, wo ihm nur Probleme letztlich gebracht hat. Und er geht in das Bethel, an den heiligen Ort. Ich möchte auch noch einen Satz dazu lassen. Bethel, hebräisch Haus Gottes. In der Bibel erwähnt der Ort 17 Kilometer nördlich von Jerusalem, 16 südlich von Silo. Bethel ist in der Bibel nach Jerusalem am zweithäufigsten genannte Ort. Also nicht irgendwie so ein Örtli, sondern nach Jerusalem der Ort, ein heiliger Ort, ein geistig aufgeladener Ort und eben ein Ort, den Jakob kennt hat. Und das habe ich noch insofern spannend gefunden, er geht zurück an den Ort, wo er ja den Traum hatte. Er ist ja dort geflüchtet, hat dort übernachtet und hat einen Traum von dieser Himmelsleiter, wo die Engel auf und ab sind, Erde zu Himmel. Also ein sehr schöner Ort, hat er den Traum dann nachher auch gefeiert und hat dort etwas mega Schönes erlebt. Und Gott hat das nicht zufällig gewählt und er hat dort heranwählen, anknüpfen, dass Jakob sich erinnert, hey, da bin ich an einem Ort, wo ich den Jahwe erlebt haben und es soll wieder etwas anknüpfen. Und vielleicht ist es auch ein guter Punkt in dem Sinn, dass man manchmal an einen Ort zurückgeht, wo man Gott erlebt hat. Ich hatte das vor allem früher auch wieder, wenn ich an Orten war, wenn ich in einer Krise war und gemerkt habe, ich habe so einen sicheren Moment, ich bin völlig verrennt, ich bin im Unkraut rausgelandet, dass ich irgendwie an einen Ort gegangen bin, meine Gebetsspaziergänge gemacht haben und mich daran erinnert haben, hey, an diesem Gebetsspaziergang, da habe ich schon so viel mit Gott erlebt, da habe ich schon so viele persönliche Offenbarungen gehabt und hat Gottes Stimme gehört, alles. Oder meine Töftour im Südtirol, wenn ich dort irgendwie oberhalb von Meran meine Gebetsläufe gemacht habe, immer wieder dort gewesen und immer wieder können aufladen, mich erinnern, an diesem Baum habe ich das erlebt und da habe ich das erlebt. Das hat richtig gut getan. Das braucht nicht jeder, andere brauchen das nicht. Aber manchmal tut es gut, ganz speziell an einem gewissen Ort zu sein, auch ganz geografisch in dem Sinn und zu sagen, ey, ich habe da Gott erlebt. Da habe ich gesagt, ja Gott, ich gehe mit mir kannst du rechnen. Und Gott, ich möchte das bekräftigen wieder. Ich möchte wieder zurück in die erste Liebe. Es ist so viel dazwischen gekommen, so viel Lauheit dazwischen gekommen, so viele Probleme sind dazwischen gekommen, aber jetzt ist fertig, ich bin wieder da und ich will das erneuern, was ich damals gesagt habe, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vor 20 Jahren, vor 5 Monaten, keine Ahnung, schon Wurst. Manchmal tut das gut und Jakob hat es, glaube ich, sehr gut getan, an dem heiligen Ort in Bethel. Denn der zweite Schritt, es muss eigentlich auch konkret werden, ist wieder zurück auf Sichem. Und er hat gesagt, Jakob befahl seiner Familie und denen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr auch bei euch habt. Wascht euch und zieht saubere Kleidung an, um rein vor Gott zu treten. Wir gehen jetzt nach Bethel. Dort will ich für Gott einen Altar bauen, denn er ist es, der in der Not meine Gebete erhört hat. Während meiner ganzen Reise bis hier ist er immer bei mir gewesen. Endlich räumt er auf. Endlich sagt er, jetzt ist fertig. Weg mit diesen Götzen, weg mit diesen bildlich dreckigen Kleidern. Jetzt waschen wir uns, jetzt sind wir die sauberen Kleider, ein ganz klares Bild natürlich auch, für Reinheit, in einer Taufe beispielsweise, das Alte stirbt, das Neue kommt, im Bild von diesen weißen Kleidern. Jetzt, was war, ist, wir sind nicht stolz auf dem Gegenteil, wir haben gehört, wie viel sich da angesammelt hat. Sachen, die er zugelassen hat, Sachen, die er nicht dafür konnte, Sachen, die er aktiv mitgesteuert hat. Aber endlich räumt er auf. Endlich sagt er, es kann so nicht weitergehen und wir müssen das ganz konkret machen. Wir müssen die Sachen eliminieren. Wir können nicht Teraphim anbeten und Gott gleichzeitig anbeten. Alles vom Teraphim muss vernichtet werden. Alles von anderen möglichen Göttern muss vernichtet werden. Er schafft klare Verhältnisse. Er festigt seine Verantwortung. ich denke nicht, dass Jakob andere Götter angebetet hat, aber er hat es zugelassen. Und das, als Familienoberhaupt ist das fast gleich schlimm. Nicht ganz schlimm so, aber fast auf gleicher Stufe, weil er wäre seine Verantwortung gewesen als Patriarch, als Stammvater da, dass es eben nicht passiert. Vor allem, da er es ja gewusst hat, ist nicht so, dass hinter meinem Rücken war. Und das wird belohnt. Und das ist etwas sehr Schönes zu nehmen. Wir lesen gerade weiter, Vers 4 bis 6. Sie gaben Jakob alle Götterfiguren sowie die Amulette, die es in den Ohren trugen. Und er vergrub sie unter Eiche bei Sichem. Dann machte sich die ganze Familie auf den Weg. Gott versetzte die Einwohner der Städte ringsum so große Angst, dass sie es nicht wagten, Jakob und seine Söhne zu verfolgen. So erreichten sie Luz im Land Kanaan, das heute Bethel heißt. Auf jeden Fall, was ich schön finde, ist, sie behalten all das Zeug, das sie verkaufen können. Wahrscheinlich haben noch viel Geld können, je nachdem, so Götze, den kann man vorstellen, das ist noch teuer. Man hat das verkaufen, man hat es für einen guten Zweck weitergeben oder irgendwie für Proviant oder weiss ich was. Nein, das ist Opfergeld, das wollen wir nicht, sie vergraben das und fertig. Sie machen damit keinen Gewinn. Und zweitens vor allem, sie lassen das in der Stadt. Sie lassen das in Sichem, es hat in Bethel nichts verloren. Sie lassen das dort, wo es passiert ist, sie lassen das dort, wo das abgebetet worden ist. Es ist vergraben, es ist weg. Es hat nichts mehr zu suchen. Und auch schön gefunden, die Familie zieht mit. Natürlich kann man sagen, wenn der Patriarch sagt, wir machen das, dann machen wir das. Aber ich gehe davon aus, und die Auslegung geht davon aus, dass dann auch die Ohrringe, wir wissen nicht, ob die Ohrringe auch eine spezielle Verbindung haben zum Teraphim. Aber vielleicht haben sie wie die ganze Sache gemacht, gesagt, auch die Ohrringe. Auch wenn sie nicht direkt Götzending waren, wir wollen sie auch nicht. Wir wollen wirklich uns von allem reinmachen. Wir wissen es, wie gesagt, nicht. Aber es deutet darauf hin, dass sie wirklich eine echte Umkehr hatten und gesagt haben, wir wollen uns wirklich lösen von dem. Das ist Vergangenheit. Wir ziehen mit. Und was auch noch schön war, es ist nicht nur, dass die Familie mitgezogen hat, sondern Gott hat auch vorbereitet. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich die Kinder von Jakob nicht sehr beliebt waren in dieser Region, weil sie, wie gesagt, in Sichem aufgeräumt haben. Aber Gott hat es zugelassen, dass nichts passiert ist. Und ich habe so einen spannenden Gedanken gefunden. Ich glaube, die Bewahrung, die wir ja erleben, sehen wir nicht immer. Die sehe ich nicht auf dem TÜV, die sehe ich nicht im Auto, die sehe ich nicht zu Fuß, die sehe ich auch nicht, wo ich sonst unterwegs bin, die seht ihr höchstwahrscheinlich auch nicht. Aber Gott hat ganz bewusst aktiv eingegriffen, dass nichts passiert ist. Und es ist ja nicht so, dass nie etwas passiert. Gott hat auch sehr viel zugelassen, was nicht gut gelaufen ist, logischerweise. Aber mich hat es insofern ermutigt, dass ich unter dem Schutz Gottes bin, dort, was nach seinem Ratschluss gut und recht ist. Und nach seinem guten Ratschluss hat da nichts passieren dürfen. Und das finde ich mega stark, wenn ich weiss, hey, Gott beschützt mich, ich bin überzeugt, dass Gott mich beschützt. Steff ist immer froh, wenn er durch die Heim kommen durfte. Ich weiss nicht, ob etwas hätte passieren können. Ich weiss nur, dass es gut rausgekommen ist. Gott sei Dank. Aber in dem Sinn dürfen wir uns wissen, wir sind geschützt. Wir sind hinter uns. Wir spüren das nicht immer. Aber das Wichtigste ist, sie haben gesagt, wir kehren um, wir gehen dort her. Und das tut Gott immer belohnen. Das heisst nicht, dass wenn wir umkehren und sagen, wir wollen aufräumen, dass immer alles so reibungslos läuft, wie es da scheint. Wir wissen aber im Umkehrschluss auch nicht, wie viel Bewahrung wir haben, dass wir auf diesem Weg weiterlaufen können. Es ist so sowohl als auch, was ich, wie gesagt, sehr spannend finde und sehr cool finde. Und ich glaube, es ist sicher immer besser, einmal mehr zu danken sagen für die Bewahrung, als einmal zu wenig. Der letzte Punkt, der Abschluss. Vierter Schritt, Gott erschien Jakob erneut und segnete ihn. Es war das zweite Mal seit seiner Rückkehr aus Mesopotamien. Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Dies ist dein neuer Name. Ich bin der allmächtige Gott. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass nicht nur ein Volk, sondern eine ganze Schar von Völkern daraus entsteht. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Dir und deinen Nachkommen gebe ich das Land, das ich Abraham und Isaac versprochen habe. Also der Segen, den Gott dann gesprochen hat für ihn und seine Familie, ist gigantisch, kann man anders sagen. Er war nicht verdient. Die Bilanz war eigentlich zu schlecht, um so einen riesen Segen zu verdienen. Aber wer sind wir zum Richten? Was haben wir verdient? Was ist unsere Bilanz? Und gleich möchte dich auch Gott segnen. möchte mich Gott auch segnen, immer und immer wieder, weil er ein Gott ist, der gerne gibt, der gerne segnet, der gerne aufbaut, der vergibt. Spannend ist ja, dass es ja nachher nicht einfach auch nur eitel Sonne war. Es war schon besser gewesen. Wir lesen nachher nicht mehr so extreme Sachen wie in der ersten Hälfte. Aber immer noch hat gewisse ungesunde Strukturen eine gewisse Kraft gehabt. So hat er nachher immer noch den Josef und den Benjamin, die Söhne von der Rahel, hat er immer noch lieber gehabt als die anderen Kinder. Und das hat ja nachher wieder Folgen gehabt, dass die Josef sich aufgespielt hat und die Brüder haben dann verkauft auf Ägypten. Also auch dort sind Strukturen weitergegangen, es hat immer noch gemenschelt. Aber es ist nicht mehr ganz so arg geworden wie vorher. Und gleichwohl hat Gott seinen Bund nicht aufgehört, weil es halt wieder gemenschelt hat und wieder Fehler passiert sind. Aber gesagt, hey, auf euch baue ich, auf dich baue ich. Aber sie haben die Reform, die Familienreform, hat Jakob angenommen. Er hat sie umgesetzt, hat sie endlich umgesetzt und sie haben Fakten geschaffen. Es hat sich verbessert. Es ist nicht perfekt geworden. Es menschelt auch bei ihnen. Aber es ist besser geworden. Und so können wir wie zwei daraus. Also erstes Mal dürfen wir wirklich wissen, was immer wir auch machen, Gott vergibt uns. Gott vergibt uns. Und dann können wir uns immer wieder festheben. Egal, was unsere Bilanz ist, Gott vergibt uns und er setzt uns immer wieder frei. Aber gleichzeitig ist das kein Freipass, einfach zu geschirren, wie wir wollen. Wir sollten es besser wissen. Wir sollen immer wieder bilanzieren und sagen, Gott, wo bin ich rumgelaufen? Oder auch annehmen, wenn das jemand auffällt oder so, in dem Sinn annehmen und sagen, gut, das tut mir leid. Ich will wieder Jakob und seine Familie umkehren. Ich will loslassen, vergraben, was nicht gut ist. Und ich will ganze Sachen machen mit dir. Da sind wir immer herausgefordert, ganze Schritte zu machen. Und gerade auch Schritte, die wehtun. Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen von der Familie nicht einfach gefallen ist, all das den Schmuck und das alles wegzugeben. Es muss wehtun manchmal, aber auf lange Dauer ist es dich viel schleuer. Und vielleicht ist es gerade jetzt auch Sommerzeit, auch eine gute Zeit, wo man sagen kann, es hat sich so viel angesammelt, es hat so viel gewesen, auch gerade gefühlt der Juni mega voll war, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, mega tough. Man hat jetzt Zeit, um einfach wieder, hey, wo bin ich, wo stehe ich und wo kann ich wieder neu andocken? Vielleicht auch Zeit für anderes, Zeit wieder mehr für die Familie oder für Freunde oder ganz bewusst auch Zeit für Gott, um zu sagen, Gott, da bin ich. Meine Bilanz ist, aber jetzt kann ich wieder die Zeit nutzen, um dir zu begegnen. Ich will da gerne noch beten. Himmlischer Vater, danke für die Geschichte. Und ich staune immer wieder, wie ehrlich die Bibel einfach ist. Und einfach, wo, egal, ob es jetzt irgendeine Nebenfigur ist oder eine grosse Figur wie ein Jakob, ein Petrus und so weiter und so fort, das Versagen und Versäumnis werden ganz klar aufgeschrieben. Da gibt es kein schön fair Brain, da gibt es nicht irgendwie so ein bisschen irgendwie ein Amtsding, wo man das ein bisschen vorsichtiger ist, da wird auch Fadengrad die Sache beim Namen genannt. Und das ist stark, Vater. Ich finde das ehrlich, ich finde das authentisch. Aber ich finde es auch stark, dass ein Jakob da wirklich eine ganze Sache macht. Dass er sieht, die Bilanz ist nicht gut und er kehrt um. Er geht an den Ort und er kehrt um. Und er setzt um und leitet seinen Weg, dass es nachher verbessert. Und so bitte ich dich, dass du mich, aber auch uns, auch in dieser Zeit jetzt, nach dem wahrscheinlich strengen Juni, den die allermeisten hatten, dass wir einfach die Zeit nutzen, dass wir die Sommerpause nutzen, dass wir es geniessen dürfen für unseren Körper und auch für unsere Seele. Aber dass wir es auch geistlich nutzen dürfen. Dass wir Bilanz ziehen dürfen, dass wir merken, hey, wo sind wir gut unterwegs und können Freude haben. Wir dürfen Freude an dem, was gut ist. Wir dürfen Freude an dem, was wir an Gott entdeckt haben in diesem halben Jahr. Wir dürfen Freude an all dem Schönen, was ist. Aber hilf uns auch, all dem, wo wir merken, dass es Unkraut ist, wo wir merken, dass es ungesund ist, dass wir es bereuen dürfen, dass wir es bekennen dürfen, dass wir es ausreißen und vergraben dürfen. Und dass wir eine Reform machen, eine Familie oder eine persönliche Reform auch. Und dass wir als ganze Gemeinde immer wachsam sein dürfen, wo wir Sachen vergraben und wo wir einfach uns immer wieder innerlich reformieren, dass wir in deiner Spur sind, himmlischer Vater. Als ganze Kirche, als Familien, als Gemeinschaft, aber auch als Einzelpersonen. Und so bitte ich dich, dass du jede einzelne Person segnen tust, in dem ganzen Prozess, dass die Sommerpause für den Leib, für die Seele und für den Geist eine wirklich eine ermutigende und eine wichtige, wertvolle Zeit sein darf. Amen.